Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Angela Albrecht und dem Georg Hoffmann in der Redaktion. Wie geht es dir heute? Eine Frage, die man so nebenbei bei der Begrüßung sagt. Aber wie geht es dir heute wirklich? Oh, das wird gerade ein bisschen privater. Dort erwartet das Gegenüber nicht einfach ein Gut und Dir, sondern es interessiert sich wirklich für den Zustand. Häufig für den mentalen Zustand. Oder anders gesagt, wie steht es um die mentale Gesundheit? Mentale Gesundheit, psychische Gesundheit oder Mental Health, wie es im Englisch heisst, sind synonyme Begriffe, die in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Am 10. Oktober war der Mental Health Day. Ein Tag, der soll sensibilisieren, aber auch informieren rund ums Thema mentale Gesundheit. Seit Ende September und noch bis in November wird an verschiedenen Orten in der Schweiz auf die mentale Gesundheit aufmerksam gemacht. Ein Begriff, wo die meisten schon mal gehört und wahrscheinlich auch schon darüber geredet haben. Aber was ist denn mentale Gesundheit überhaupt? Ich habe mit Bettina Beer geredet. Sie ist Instruktorin für den ENSA-Kurs, Erste Hilfe für psychische Gesundheit bei Pro Menzana und Pfarrerin in der reformierten Kirchengemeinde Freiburg.
Ja, also es gibt eine Definition von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich sagt, dass es ein Zustand ist, wo wir uns im Alltag wohlfühlen, wo wir unseren normalen Tätigkeiten nachgehen können, wo wir soziale Kontakte pflegen können, innerhalb der Familie, aber auch außerhalb mit Freunden, Freundinnen. Und wir für uns ein erfülltes Leben können führen. Also das ist recht ambitiös, was da unter psychische Gesundheit gilt. Aber es ist natürlich nicht jeden Tag und jederzeit möglich, sich so zu fühlen. Aber das ist eigentlich schon die Idee von psychischer Gesundheit. Aber subjektiv gesehen ist natürlich dann noch die Frage, ja, wie gross ist mein Leidensdruck dabei? Also das kommt dann auch noch ins Spiel rein. Von dem her ist das psychische Gesundheit, psychische Erkrankung nicht so einfach, ganz klar voneinander zu trennen. Weil es eben auch noch auf das subjektive Empfinden auch noch ankommt.
Der Gegenpol von der mentalen Gesundheit wäre dann die mentale Krankheit. Das ist auch das, was mehr darüber berichtet wird. Bettina Beer hat gesagt, dass vor allem seit Covid die Medien viel über mentale Gesundheit und Krankheit berichten. Besonders bei jungen Menschen sei das im Fokus gewesen.
Es gibt eine Erhebung vom Bundesamt für Statistik aus dem Jahr 2022, die davon ausgeht, dass rund 10% der Menschen in der Schweiz psychisch mittel- oder stark belastet sind. Das heisst jetzt natürlich alle möglichen psychischen Belastungen, von Depression über Angststörungen, Substanzkonsum, also Alkoholismus, Cannabiskonsum, Abhängigkeiten gehören dort auch dazu. Das tut man mittlerweile auch als psychische Erkrankung einstufen. Also all das gehört in die grosse Familie rein von psychischen Erkrankungen, die am häufigsten vorkommen in der Schweiz. Man kann davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Menschen einmal in ihrem Leben eine psychische Krise haben. Das heisst natürlich nicht, dass all diese Menschen dann in ihrem Leben in eine psychiatrische Klinik müssen.
Bei diesen Umfragen hat man dann aber auch gemerkt, dass die Aussagen relativ stark variieren. Vor allem nach Geschlecht und Alter.
Frauen sind stärker betroffen, generell von den psychischen Erkrankungen, insbesondere junge Frauen. Heute geht man davon aus, dass etwa 30% der jungen Frauen, also zwischen 15 und 24, von sich aus sagen, sie seien stark belastet oder mittelstark belastet psychisch. Und die Belastung nimmt mit dem Alter ab. Wir wissen aber auch, dass viele Menschen gar nie Diagnosen erhalten. Aus ganz verschiedenen Gründen. Weil sie keine professionelle Hilfe beanspruchen. Auch da geht man davon aus, dass nur rund ein Viertel der Betroffenen sich professionelle Hilfe holen. Bei Männern und älteren Menschen sind die Zahlen vielleicht untergeschätzt, weil bei älteren Menschen, die vielleicht sowieso in einem betagten Heim sind, man nicht mehr so genau anschaut oder sicher keine Diagnose erstellt. Und bei Männern, weil es nicht immer so eindeutig gedeutet werden kann. Also bei Männern drückt sich zum Beispiel Depression stärker über Aggressivität aus. Und da muss man dann schon besonders gut anschauen, um darauf zu kommen, aha, vielleicht steckt ja hinter der Wut oder Aggressivität ja vielleicht ganz etwas anderes.
Unterschiedliche Faktoren können die mentale Gesundheit einschränken oder belasten. Es ist häufig schwierig, nur einen Auslöser zu sehen, sagt Bettina Beer.
Lange hat man ja so ein bisschen gesagt, ja, ist halt genetisch bedingt. Es hat effektiv eine Häufung in bestimmten Familien, aber das ist bei weitem nicht der einzige Faktor. Also es ist nicht so, dass wenn ein älterer Teil psychisch belastet ist, dass nachher automatisch Kinder auch psychisch belastet sind. Aber das Risiko ist ein bisschen höher. Es gibt aber noch ganz viele andere Faktoren, die Lebensumstände, zum Beispiel, also was man vielleicht als Kind hat erlebt, Persönlichkeit. Also selber, wie man mit Belastungen generell umgeht, mit Stress. Ist man Perfektionist, Perfektionistin? Das kann zu Belastung führen, weil man natürlich nachher alles viel genauer machen will. Und sonst halt dort Lebensumstände, ein Todesfall in der Familie, von jemandem nachstehendem Arbeitsverlust, Arbeitsstellverlust kann in meine Krise hineinführen. Und da kommt es nachher darauf an, wie kann man mit solchen Lebenskrisen umgehen. Also das, was man unter Resilienz versteht.
Also wie resistent sind wir gegenüber Krisen, die ja auch einfach im Leben kommen können. Die Resilienz ist etwas, das wir auch präventiv fördern können. Unterschiedliche Sachen können helfen, dass man die Resilienz aufbauen kann.
Sich versuchen zu stärken, selber gegenüber Krisen, die auftreten können. Und das kann ganz verschieden funktionieren. Soziale Kontakte pflegen, Einsamkeit ist ein Risikofaktor. Und der tritt gerade im Alter vermehrt auf, wenn man weniger mobil ist, wenn man schon viele Personen im Umfeld verloren hat, aus Altersgründen. Das kann man natürlich aktiv pflegen, soziale Kontakte, das ist präventiv sehr gut. Aber auch Bewegung, Hobbys nachgehen, gesunde Ernährung, also regelmässig essen, gesund essen, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, genug Schlaf. Also es sind Sachen, wo man denkt, ja, ist ja normal, weiss man ja eigentlich, aber das sind auch alles präventive Faktoren, die man selber pflegen kann, unabhängig von allen anderen Risikofaktoren.
Die Sachen können helfen, dass man seine psychische Gesundheit stärken kann. Aber das Leben wäre nicht das Leben, wenn es trotz dieser Massnahmen anders kommen kann. Und wenn man dann einen Verdacht auf eine psychische Krankheit hat, dann soll man aber vor allem aufpassen mit der Selbstdiagnose.
Es gibt ja ganz viele Selbsttests auch online, aber die tun ja auch immer darauf hinweisen, dass das kein Diagnoseinstrument ist. Es kann einem dafür sensibilisieren, dass man vielleicht genauer hinschauen sollte. Aber es wird häufig auch gesagt bei diesen Selbsttests, schaut bitte mit einer Fachperson weiter. Sich selber zu diagnostizieren, kann auch heikel sein. Ein Tag sich schlecht fühlen, ist noch keine Depression. Aber das hört man natürlich häufig. Ah, ich bin so depressiv. Die Gefahr dabei ist, dass man es banalisiert. Also die Personen, die wirklich krank sind, denen ihr Leiden wird dann irgendwie banalisiert. Oder wenn bald jede Person bei einem schlechten Tag sagt, ich bin depressiv. Und merken dann, ja gut, okay, dir geht es einfach heute gerade schlecht, aber morgen siehst du, ist dann besser. Aber bei der Depression ist das eben nicht, geht das nicht so schnell.
Wegen dem brauche ich es für eine Diagnose immer ein Fachwissen. Und es ist auch wichtig, dass man zu einer Psychologin oder einem Psychologe geht, wenn man vermutet, dass man eine psychische Krankheit könnte haben, sagt Bettina Beer. Und wie es am Anfang schon gesagt wurde, betrifft das relativ viele Menschen in der Schweiz. Es sei also nichts, wo man sich dafür schämen muss. Und man will auch das Bild kehren, dass irgendwie nur ihre Menschen in eine psychologische Beratung gehen. Aber wie sieht es dann von einer anderen Perspektive aus? Also wenn man selber nicht betroffen ist, aber Leute aus dem näheren Umfeld mental krank sind oder ein Verdacht um ist, dass sie sind. Wie kann man sich dann richtig verhalten?
Also generell ist es wirklich so, dass sobald man den Eindruck hat, dass sich jemand verändert im neuen Umfeld, also das merkt man ja, wenn sich die zurückzieht zum Beispiel oder wenn sie besonders aggressiv wird und dass man dort als nahestehende Person einfach mal nachfragt und sagt, du, ich habe gemerkt, du hast dich verändert. Ja, wie geht's dir eigentlich? Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis die Person auch findet, doch, ja, es ist schon, ja, es stimmt. Und wenn die Person schon eine Diagnose hat, ja, kann man einfach da sein für die Person, zulassen, ab und zu einfach sagen, weißt du was, ist okay, ich bin jetzt einfach da mit dir. Manchmal braucht es sogar nicht zusammen reden, einfach nur da sein zusammen. auch wenn man vielleicht gar nicht so viel redet. Als Nahestehende geht es, glaube ich, nicht darum, dass man professionelle Hilfe oder Abhilfe schaffen, sondern einfach da sein, präsent sein. Aber man kann auch fragen, was brauchst du gerade? Und nicht kommt und sagt, komm, ich mache das für dich. Ja, vielleicht ist ja das gar nicht das, was die Person braucht. Vielleicht ist das, was sie noch selber machen oder kann machen, aber vielleicht hat es andere Sachen, die sie nicht mehr kann. Aber es ist dann auch wichtig, dass man sich als Angehörige abgrenzen kann, wenn es einem zu viel wird. Es kann ja nicht sein, dass nachher noch jemand weiteres krank wird oder ausbrennt, weil man hat Hilfe leisten
wollte. Selber nicht zu viel wollen. So kann man sich selber und auch die anderen schützen. Und auch nicht Psychologe oder Psychologin für die anderen sein. Das hilft nämlich auf die lange Sicht auch nicht. Es sei sogar eher schädlich, sagt Bettina Bär. Manchmal muss man sich auch einfach eingestehen, doch, ich brauche Hilfe. Also Betroffene oder auch angehörige Personen. Das fällt nicht allen gleich einfach. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Gerade auch im christlichen Umfeld scheint das nach wie vor ein Thema zu sein. Dazu gibt es gerade mehr von Georg Hoffmann.
Glaube und Spiritualität können eine positive Auswirkung haben auf mentale Gesundheit. Das bestätigt mittlerweile auch die Forschung. Wie sieht es jetzt aber aus im Zusammenspiel von Spiritualität zusammen mit Psychologie und allenfalls auch Psychiatrie? Darüber geredet habe ich mit der Isabel Not. Sie ist Professorin für Seelsorge und Religionspsychologie an der Uni Bern. Und vorab bin ich mit ihr auch noch auf ein Phänomen eingegangen, das uns besonders aufgefallen ist. Nämlich, wieso tun sich gläubige Menschen, darunter besonders auch Christen, manchmal schwer mit Bereichen wie psychische Gesundheit, mit Psychoanalyse und Therapie. Und wieso hat man da vielleicht weniger Hemmungen mit verwandten Bereichen innerhalb von der Kirche, also zum Beispiel mit Seelsorge, und steuert dann eher oder lieber eben auf Seelsorge zu?
Also grundsätzlich ist es schön, wenn man sich in Richtung Seelsorge zuerst bewegt. Das finde ich als erste Anlaufstelle sinnvoll, dass man nicht gerade zum Psychiater oder zur Psychiaterin läuft. Seelsorge ist sicher mal zuerst der richtige Anschlusspunkt. Wieso man häufig zuerst ein bisschen Hemmungen hat, falls es wirklich ein grundlegendes Problem sollte sein, was psychotherapeutische Behandlung bräuchte, ist einfach Folgendes, das ist gegenseitig. Die Geschichte von Psychiatrie, auch von Psychotherapie, Psychologie ist über lange Zeit sehr ablehnend gewesen gegenüber Glauben, Religion. Kirchen, Freikirchen, alles, was in diesen Sektor hineingehört, ist einfach als etwas betrachtet worden, wo man überwinden muss, wo unreif ist. Gläubige sind als noch im kindischen Status befindliche Menschen angeschaut worden. Also das hat einfach eine Geschichte. Mhm. Das andere ist, dass heute ist das klar anders. Heute wird auch in der Ausbildung von diesen Fachpersonen wird ganz klar darauf geschaut. Heute weiss man, Religiosität, Spiritualität, Glaube ist ein wichtiger Aspekt in Bezug auf Gesundheit. Und sie müssen, und das machen sie auch, ihre eigenen sogenannten Biases, also ihre Vorurteile gegenüber dem ganzen Themenbereich, müssen sie anschauen. Und das machen sie. Und von dem her ist es heute wirklich anders als früher. Aber ich kann das schon nachvollziehen.
Also, dass es diesen Stempel dann eben hat bei, sag jetzt mal, religiös oder fromm oder gläubig oder wie man sie bezeichnen will, dass sie von der Seite Psychotherapie oder Therapie, Psychiatrie, ja. Psychologie nicht immer ernst genommen worden sind. Auf der anderen Seite hat ja, glaube ich, auch der Psychobereich so ein bisschen einen Stempel gehabt, zeitlang, dass man dort einfach, ja, vielleicht die Leute manipuliert oder auch, dass dort nur in Anführungszeichen die schlimmsten Fälle herkommen, oder?
Das sind dann die anderen auf der Seite von Gläubigen, die Vorurteile, dass die Leute, die natürlich der Großteil nicht irgend mit einer Gottesprämisse schafft oder nicht einen Bezug hat zu einem Glauben, dass die einem den nicht würden ernst nehmen. Jetzt, es ist einfach so, lange Zeit hat es ja im christlichen Raum geheißen, der einzige Arzt ist Gott oder Christus. Mhm. Aber Gott, Christus können ja wirken durch Menschen. Und wenn man so den Zugang kann finden zu Psychiatrie, Psychotherapie, dass man kann sehen, die tun nicht meine ganze Seele umkrempeln oder mich als Person oder meinen Glauben irgendwie zerstören, sondern sie wollen mich an ganz bestimmten Punkten, klar, ich sage jetzt mal, klare psychische Störungen wirklich versuchen zu helfen. Und für das sind sie ausgebildet. Genauso wie in der Chirurgie, wenn etwas ist, oder sonst in der Allgemeinmedizin. Wenn man das so kann in Analogie sieht zum Körper, dann kann das helfen, dort einen Zugang zu finden.
Isabel Not bestätigt aus eigenem Beobachten, Erleben, Forschen und Schaffen, also, dass der Graben besteht zwischen Seelsorge und Psychotherapie und dass man den jetzt aber langsam überbrückt. Gleich gibt es noch ein Stück weit eine Diskrepanz, eine Trennung auch.
Eindeutig. Die ist ja so, ich wollte einfach das Verständnis dafür wecken, wieso das so ist, dass das nicht einfach nur von Seite der Gläubigen kommt, sondern dass das wirklich auch ein Teil davon auch eine Reaktion ist auf eine schwierige Geschichte, die die helfenden Berufe Psychiatrie, Psychotherapie haben.
Und ihr habt ja im Rucksack ja wirklich viel Erfahrungswerte auch aus der Psychologie, aus der Seelsorge. Und würdet ihr sagen, die Bereiche können sich auch eben gegenseitig ergänzen? Was seht ihr und wisst ihr da? Wie weit können die Bereiche auch miteinander gehen, ergänzend?
Die können sich hervorragend ergänzen. Es ist wichtig zu sehen, nicht alles, nicht jedes Mal, wenn jemand Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, ist das eine Krankheit. Und ich denke, die Seelsorge hat dort eine Aufgabe, dass sie Sachen einordnen kann und kann einfach, dass sie die Leute nicht pathologisiert. Mhm. Und das andere ist, wenn effektiv wirklich eine psychische Störung vorliegt, wenn wirklich ein tieferliegendes Problem da ist, wo wirklich psychotherapeutische Handlung braucht, dann hat die Seelsorge die Aufgabe, da Triage zu machen und weiterzuleiten. Und dann kann sie die Personen immer noch begleiten. Aber es braucht dann wirklich eine fachspezifische psychotherapeutische Behandlung.
Und Stichwort Seelsorge und Gebet. Wenn man jetzt psychische oder seelische Probleme von Menschen nur in einer Seelsorge, in einer religiösen Gemeinschaft lösen will, dann birgt das doch auch ein bisschen Gefahr von Missbrauch. Die bestehen aber eigentlich auch gäng in therapeutischen Situationen, bestätigt Isabel Not.
Also Missbrauch, die Gefahr von Missbrauch besteht überall. Und weil sie überall besteht, besteht sie auch in Kirchen, besteht sie natürlich auch in der Seelsorge. Ein wichtiger Punkt dazu, das zu vermeiden, ist eine seriöse Ausbildung. Ist, dass die verschiedenen Gemeinden wirklich gut heranschauen, was sind das für Personen, dass es all die Leute, die in diesem Bereich tätig sind, in eine Supervision gehen. Also das sind so Eckpfeiler, die erfüllt werden müssen. Beten mit Leuten, die Schwierigkeiten haben, ist sehr gut, aber man muss wirklich heranschauen, was für Schwierigkeiten sind es und wann ist es erforderlich, dass jemand aus dem psychotherapeutischen Sektor mit einbezogen wird.
Interdisziplinär, also das ist eigentlich für euch schon eine Tatsache, oder so, wie ihr jetzt arbeitet oder wie ihr in der Forschung seid, oder?
Unbedingt, man muss sehen, das ist auch die Aufgabe jetzt von psychologischen und ärztlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die müssen Diagnosen stellen. Die müssen auch je nachdem mit Krankenkassen abrechnen. Die müssen je nachdem Medikamente verschreiben, jetzt die medizinischen. Das macht Seelsorge nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe. Das gibt ihr auch eine besondere Freiheit, aber es gibt ihr eine besondere Verantwortung. Wenn jemand kommt, der, wie gesagt, Psychotherapie braucht, dann muss die Person weitergewiesen werden.
Die Studien, die letztens gemacht wurden, in den letzten Jahren, von den verschiedenen Disziplinen, weisen für mich auch so ein bisschen darauf her, dass es eben wirklich sich gegenseitig positiv beeinflussen kann. Also Studien sagen ja auch, dass Religiosität oder Spiritualität sich auf die mentale Gesundheit kann gut auswirken, positiv auswirken beim Menschen, oder?
Unbedingt. Das ist heute der Stand der Forschung. Das ist religionspsychologische Forschung. Das weiss man in der Psychotherapieforschung auch, dass das ein wichtiger Bestandteil ist für psychische Gesundheit. Und dort auch, muss man auch erwähnen, es kann auch für psychische Krankheit ein Aspekt sein. Also es ist nicht per se, man muss schauen, was für eine Form von Religiosität, Spiritualität die Person jetzt pflegt. Mhm. Aber grundsätzlich, dass Religiosität ein wichtiger Aspekt ist von psychischer Gesundheit, das ist heute, wie gesagt, Stand der Forschung. Und das hat ja geholfen, dass die Bereiche, die nicht von vornherein, wie jetzt Theologie, mit der Präsenz von Gott oder von etwas Göttlichem ausgehen, dass die mit heranschauen und ihre eigenen Vorurteile überdenken.
Das war Isabel Not, Professorin für Seelsorge und Religionspsychologie an der Uni Bern. Sie hat uns auch bestätigt, dass eine Gefahr besteht, wenn Religiosität extreme Formen annimmt, bei psychischen Problemen auch gerade. bis hin zu vermeintlichen Dämonenaustreibungen, sogenannten Exorzismen. Bei der Verabschiedung sagt mir Isabel Not aber auch noch, psychische Erkrankungen können ja bei jedem Mensch vorkommen. Aus ihrer Sicht sollte man das nicht dämonisieren, weil sonst sind den Betroffenen von psychischen Problemen mehr geschadet als geholfen. Und fassen wir also nochmal zusammen, was man auch in der Forschung zuletzt hat festgestellt. Psychologie und Spiritualität, die beeinflussen sich gegenseitig und positiv. Bis am 2. November laufen noch Aktionstage vom Kanton Aargau, punkto mentale Gesundheit, und es gibt auch Tage im Kanton Basel-Stadt, die sind noch bis am 31. Oktober. Das erste Mal gibt es auch Aktionstage im Kanton Schaffhausen, der letzte ist dort am 14. November. Und «Hinhören» heissen die Aktionstage vom Kanton Solothurn, die zwischen dem 30. Oktober und dem 8. November laufen. Für heute sind wir am Ende von «Gott und die Welt», dem Wochenmagazin. Wer sich für Themen rund um Psyche interessiert, kann gerne nochmal im Podcast «Psychohygiene» von unserem Medienhaus ERF Media reinhören. Und falls ihr jetzt gerade das Bedürfnis habt, mit jemandem zu reden, wir verlinken in den Shownotes auch noch gerade ein paar Anlaufstellen. Alles Gute wünsche ich, Georg Hoffmann, und mit mir in der Redaktion war ist Angela Albrecht.
Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.